Hallo, hier ist Felicia Herrschaft.
Hier ist Renata Martins.
Und Anja Nowak.
Dies ist die Wissenschaftssendung auf Radio X und diese hat...
Wir haben jetzt endlich einen Namen gefunden, das ist Axiom. Das heißt, ihr müsst euch nicht mehr rumplagen mit dem langen Titel Die Wissenschaftsredaktion auf Radio X, sondern wir sind Axiom Wissen bei Radio X.
Genau, und Axiom, um das kurz vielleicht zu erklären, gilt als wahr angenommener Grundsatz und wird als Grundlage für eigentlich die Theoriebildung benutzt. Und wir versuchen durch die Zusammenarbeit als Gruppe in diesen Sendungen Wissenssedimente zu erarbeiten und in Beziehungen zu setzen. Diese werden dann während den Sendungen als Material generiert, Themen, die wir bearbeiten, und lassen sich dann als Mittel zur Theoriebildung einer Theorie des Verstehens in einem Medium, dem Radio, ja, versuchsweise zu einer Theorie dann möglicherweise herausbilden.
Und also, falls ihr euch nicht mehr an unser Sendungskonzept erinnert, ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal so präzise vorgestellt haben.
Wir haben das in der Zwischenzeit so ein bisschen schon so versuchsweise eigentlich in unterschiedlichen Aspekten vorgestellt.
Ja, also im Prinzip wird es jedes Mal so sein, dass wir uns einen Begriff wählen und dem dann aus den verschiedensten Themenbereichen zuarbeiten und verschiedene Ansätze finden, wie man über diesen Begriff reflektieren kann. Und dann eben, wie Felicia das beschrieben hat, das als eine Methode zu suchen, um ja, Verstehen näher zu kommen.
Ja, zum Beispiel Verstehen, aber es wäre möglicherweise so, dass man sich Fälle zur Aufgabe stellt in den Radiosendungen, wie wir auch jetzt schon zum Thema Arbeit eine Sendung gemacht haben oder eine über die Wissenschaft im Zeitalter der Extreme. Und diese Sendung ist ja dem Thema Kommunikation gewidmet. Also und durch diese Themenstellung erarbeiten wir dann diese jeweiligen Bezugspunkte, sodass wir uns mehr und mehr ein eigenes Bezugssystem innerhalb dieser Radiosendung schaffen.
Hoffentlich.
Man, ja, man könnte noch sagen, dass man auch hier mitmachen kann.
Ja, also jeder, der meint, dass er auch vielleicht unter einem anderen Gesichtspunkt irgendwelche Betrachtungen zu den Themen beizusteuern hätte, ist herzlich willkommen. Das ist, sind wir immer froh drum.
Ja. Okay, und dann stellen wir kurz die Sendung von heute vor. Wir haben eben einen Beitrag von Helen Seid über Brecht
und Radiotheorie.
Und einen Beitrag von Stefan Kyrelais, Entschuldigung, über die Fernsprechwelt, eigentlich die Entstehung der Fernsprechwelt. Und wir versuchen auch diese Themen eben aus dieses Thema Kommunikation aus verschiedenen Blickwinkeln und Disziplinen zu beleuchten und eben die Kulturgeschichte des Telefons bis eben diesmal zur Gebärdensprache hin zu entwickeln. Und Renata Martins, die neu ist, weil in dieser Redaktion stellt eine Geschichte der oralen Kultur vor. Ja. Wir sind das Beiwerk, wir werden kommentieren. Und zum Schluss finden wir hoffentlich eine Überleitung, denn die nächste Sendung soll dann zum Thema Sprache sein, Sprache auch bei Walter Benjamin. Und das ist dann ausgehend von der Gebärdensprache, die wir am Ende betrachten, ein Übergang dann zu dem, wie man Benjamins Sprachbegriff verstehen kann durch die Definition, also durch das, was Übersetzung dann bedeutet.
Das heißt, wir werden versuchen, quasi am Ende der Sendung nochmal schon einen kleinen Brückenschlag zu finden zur nächsten Sendung und ja, fangen jetzt mal an mit dem ersten Beitrag.
Genau. Das ist jetzt Stefan Kyrelais.
Das Telefon gehört heute in den westlichen Industrieländern zur Grundausstattung fast jeden Haushaltes. Im Jahre 2005 gab es in Deutschland 54,8 Millionen Festnetzanschlüsse. Auf 1000 Einwohner gerechnet liegt Deutschland damit vor den USA, Japan und Frankreich. Seit dem Jahre 2001 wurde die Zahl der stationären Telefonanschlüsse durch die Zahl der mobilen Anschlüsse übertroffen. Mit 64,8 Millionen Anschlüssen besitzt heute mehr als 80% der Bevölkerung in Deutschland ein mobiles Telefon. In der Länderstatistik der Mobilfunkverbreitung liegt Deutschland damit aber nur auf dem 30. Platz. In Taiwan, Hongkong, Luxemburg oder Israel liegt die Zahl der Handyanschlüsse bereits über der Bevölkerungszahl. In jedem vierten deutschen Haushalt von unter 25-Jährigen hat das Handy bereits den festen Telefonanschluss ersetzt. Angesichts dieser Zahlen kann man sich kaum noch vorstellen, dass 1962 nur 14% der Haushalte in der alten Bundesrepublik ein Telefon besaßen. Dieser Wert stieg 1973 auf 51% und 1983 auf 88%. Damit gab es 1983 noch 2,788 Millionen Haushalte in der alten Bundesrepublik, die hauptsächlich aus finanziellen Gründen auf ein Telefon verzichteten. In der DDR hatten 1990 sogar nur 24% aller Wohnungen einen Telefonanschluss. 3 Jahre später hatte sich die Zahl verdreifacht. Das Telefon ermöglicht innerhalb kurzer Zeit Kontakte mit Menschen aufzunehmen, egal ob sie in der Nachbarschaft oder tausende Kilometer entfernt wohnen. Ein Blick in das amtliche Verzeichnis der Ortsnetzkennzahlen vermittelt die Weite, die die mündliche Kommunikation mittels der Technik des Selbstwählverkehrs überwinden kann. Von Aach bis Zönitz und von Alexandria bis Zonguldak reicht die Fernsprechwelt. Professor Günther Ropohl von der Universität Frankfurt bezeichnet daher das Telefon als Kristallisationskern des größten soziotechnischen Systems unserer Kultur, mit einer Verknüpfungsprozent von mehr als 80 Billiarden möglicher Kommunikationsgelegenheiten. Trotz dieser Möglichkeiten wird hauptsächlich im Nahbereich vom Telefon Gebrauch gemacht. Eine Studie in Berlin ergab, dass die häufigsten privaten Gesprächspartner von 82% der Befragten, ebenfalls in Berlin, bei jedem achten sogar im gleichen Bezirk wohnten. Dies mag daran liegen, dass dem privaten Telefongespräch meist persönliche Kontakte vorhergegangen sind. Neben den Gebühren finden außerdem Sprachbarrieren, die beim Telefon nicht mit Händen und Füßen überwunden werden können, eine vermehrte internationale Nutzung. Die Idee, mit einem einheitlichen Kommunikationssystem auch eine Weltsprache zu schaffen, wie sie John J. Casey, Mitarbeiter der Bell Laboratorien, in den 20er Jahren formuliert hat, hat sich bisher noch nicht erfüllt.
Ich glaube, dass wir eines Tages ein großes Weltfernsprechnetz haben werden und dass alle Völker gezwungen sein werden, sich einer gemeinsamen Sprache zu bedienen, die alle Völker der Erde zu Brüdern macht. Wenn die Menschen durch Wissenschaft, Philosophie und Religion so vorbereitet sind, eine Botschaft zu empfangen, werden wir eine mächtige Stimme über der ganzen Erde vernehmen, die aus dem Äther tönt und verkündet: Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
Hier, Baufirma Meisel und Company.
Ja, hier ist der Buchbinder Wanninger. Ich möchte nur der Firma Meisel mitteilen, dass ich jetzt die Bücher, wo sie bestellt haben, fertig habe und ob ich die Bücher hinschicken soll und ob ich die Rechnung auch mitschicken darf.
Einen Moment bitte.
Jawohl.
Hier Meisel und Company Sekretariat.
Ja, hier ist der Buchbinder Wanninger. Ich möchte Ihnen nur mitteilen, dass ich die Bücher da, dass ich die fertig habe und ob ich die Ding da, die Bücher hinschicken soll und ob ich die Rechnung auch dann gleich hinschicken soll, bitte.
Einen Moment, bitte.
Wie die meisten anderen Erfindungen auch, ist das Telefon das Ergebnis eines langen Forschungs- und Entwicklungsprozesses, der von einem einzelnen Erfinder kaum zu bewältigen ist. Außerdem musste die Innovation vermarktet werden, um Verbreitung zu finden. Das Telefon hat daher eigentlich viele Väter, die aus unterschiedlichen Motiven an seiner Entwicklung arbeiteten. Ihre Arbeiten wurden von mehr oder weniger Erfolg gekrönt. Die erste Version eines Telefons wurde 1861 von Philipp Reis vorgestellt. Es war das Ergebnis der Erforschung des menschlichen Ohres und des Versuches, ein Demonstrationsobjekt über dessen Wirkungsweise zu bauen. Die Industrie und die wissenschaftlichen Gesellschaften erkannten aber nicht das Potenzial der Entwicklung, sondern taten das Telefon als Spielerei ab. Graham Bell, der am 14. Februar 1876 das Patent auf das Telefon erhielt, und Elisha Gray, der 2 Stunden zu spät auf dem Patentamt erschien, hatten bei ihren Arbeiten schon die Verbesserung der Telegrafie im Sinn. Auch Graham Bell hatte Schwierigkeiten, das Telefon einzuführen, da der Nutzung in der Öffentlichkeit noch nicht erkannt wurde. Bell hatte aber die Finanziers, um sein Gerät auf Ausstellungen in Nordamerika und Europa bekannt zu machen, sowie eine eigene Gesellschaft zur Verwertung der Erfindung, die Bell Company, später AT&T, gründen zu können. Man sieht dabei, dass die wechselseitige Bezugnahme der naturwissenschaftlichen Forscherkultur und der technologischen Erfinderkultes eine beschleunigende Wirkung auf die Technikgenese ausüben. Da die Kommunikation außerhalb der körperlichen Nähe der Gesprächspartner bis dahin nur einseitig, Absender-Empfänger verlaufen war, wurde dieses Prinzip zunächst beibehalten. So wurde während der Pariser Internationalen Elektrizitätsausstellung 1881 Opernaufführungen via Telefon übertragen. Hochkultur als Mittel zur Einführung von Technik. Werner Rammert unterscheidet drei unterschiedliche kulturelle Konzepte der Kommunikation. Das Transportkonzept, das Radiokonzept und das Verständigungskonzept. Die ersten Telefone basierten auf dem Transportkonzept. Es wurde ähnlich wie beim Telegrafen Nachrichten vom Sendegerät zum Empfangsgerät geschickt. Beim Radiokonzept kann eine Sendung gleichzeitig von vielen empfangen werden. So gab es bereits 1893 in Budapest eine telefonische Zeitung, Telefon Hirmondo, die fest angeschlossenen Abonnenten ein radioähnliches Programm bot. Der Bedarf nach Massenkommunikation war zeitweise größer als der an individueller vermittelter Sprachkommunikation. Als Relikte dieser Nutzung sind die Ansagedienste der Post geblieben. Das Wechselgespräch-Verständigungskonzept wurde erst einige Jahre später möglich. Die kommunikative Einbahnstraße zweibahnig. Diese Abfolge zeigt laut Rammert, dass sich die Entwicklung nicht zwangsläufig an der technischen Logik der Vervollkommnung orientiert. Die unterschiedlichen kulturellen Visionen und Konzepte der Telefonnutzung spielen ebenfalls eine Rolle.
Ja, ich bin weg.
Direktion der Firma Meißel und Co.
Hier ist der Buchbinder Wanninger. Ich möchte Ihnen nur und der Firma Meißel das mitteilen, dass ich die Bücher jetzt fertig habe und ob ich dann die Bücher hinschicken soll zu Ihnen und ob ich die Rechnung auch dann gleich mit hinschicken soll. Bitte.
Ich verbinde Sie mit der Verwaltung am Moment, bitte. Gell?
Ja, ist schon recht.
Die soziale Aneignung des Telefons. Obwohl es das Telefon schon seit über 100 Jahren gibt, hat sich die Zahl der angeschlossenen Haushalte nicht gleichmäßig gesteigert. Soziale und wirtschaftliche Einflüsse führten zu Wachstumsschüben. Auch das starke Wachstum von Telefonnetzen in industrialisierten Schwellenländern zeigt, dass bei wirtschaftlichem Aufschwung und in daraus resultierenden Wirkung auf die Gesellschaft, zum Beispiel der Trennung von Familien, Arbeitsplatzmobilität und so weiter, der Bedarf nach Kommunikationsmedien wächst. Im Gegensatz zur heutigen Einführung neuer Techniken ist die anfängliche Verbreitung des Telefons nur schwach von Marketingstrategien, die erst Begehrlichkeiten wecken müssen, geprägt worden. Trotz einer groß angelegten Werbekampagne des Reichspostamtes, vor allem bei Geschäftsleuten, meldeten sich nur wenige Interessenten für einen Anschluss an das geplante öffentliche Fernsprechnetz. Die potenziellen Konsumenten konnten sich noch kein rechtes Bild vom Nutzen des neuen Mediums Telefon machen. Die anfänglich hohen Preise für einen Anschluss hatten dabei natürlich auch eine selektive Wirkung. So gab es bei der Inbetriebnahme des ersten deutschen Fernsprechnetzes 1881 in Berlin gerade 48 Teilnehmer, 1898 waren es schon 46.000 Anschlüsse, mehr als in ganz Frankreich, und bis zum Kriegsbeginn 1914 war die Zahl auf 155.000 Teilnehmer gestiegen. Doch schon vor der Einführung öffentlicher Netze haben die individuellen Akteure eine besondere Rolle bei der sozialen und kulturellen Einordnung des Telefons gespielt. Dies zeigt ein Beispiel von Klaus Beck aus dem Buch Telefongeschichte als Sozialgeschichte, die soziale und kulturelle Aneignung des Telefons im Alltag. Noch bevor die Reichspost die Rolle des Telefons als Sprachmedium erkannte, beschafften sich die ersten privaten Anwender bereits Telefone von Siemens und nutzten sie an Standleitungen. Bis in die 20er Jahre hinein wurde das Telefon dann hauptsächlich als Geschäftsmedium benutzt. Eine verstärkte Nutzung auch im privaten Bereich setzte erst nach dem Ersten Weltkrieg ein. Ein Grund dafür sieht Beck darin, dass viele Soldaten während des Krieges mit dem Telefon Kontakt in die Heimat aufnahmen und auch Gespräche führen konnten. Wie auch andere Erfindungen des 19. Jahrhunderts, zum Beispiel Eisenbahn, Auto, wurde auch das Telefon im Ersten Weltkrieg für militärische Zwecke geh- und missbraucht, wie folgendes Zitat belegt.
Im Kriege sind Boten kostbar, die Zeit aber das Kostbarste. Und wie der Kampf ums Dasein im sozialen Leben den Fernsprecher überall unentbehrlich macht, so wird er im größten Daseinskampfe, dem Kriege, noch viel mehr Gemeingut werden, als er es schon ist.
Doch das Militär hatte damals keine Erfahrung mit dem Einsatz des Telefons für taktische Aufgaben. Ein damaliger General erklärt dies so: Diese Unterlassung erklärt sich nur daraus, dass man nicht daran gewöhnt war, sich geistig mit den Verbindungen zu beschäftigen. Hier wird das Fehlen von Normen und Konventionen für den Umgang mit dem Telefon deutlich. Sie wurde erst durch die Kultur geprägt. Renate Gent sieht in der Verbreitung des Telefons einen sozialen Bedarf. Im Gegensatz zu den meisten Maschinen, die nur ökonomisch gebraucht wurden, zur Aufrechterhaltung der Wirtschaftsordnung, des systematischen Zusammenhangs der Gesellschaft, aber nicht zur Erleichterung des Alltagslebens. Mit dem Zerreißen von persönlichen Kontakten durch Krieg und Flucht, Kleinfamilien, Einpersonenhaushalte und Berufsmobilität wächst der Bedarf nach dem Telefon, um die entstehenden Spalten zu überbrücken. Das Telefon wird zur Lifeline, ein Begriff, der in den USA für einen ermäßigten Telefonanschluss von Alten und Kranken benutzt wird. Gent sieht darin Gefahren. Für Alleinlebende besteht die wichtige Verbindung mit der Welt nicht selten im Telefonieren. Und so mag man sich nach vielen Hin und Her von Versuch und Enttäuschung daran gewöhnen, bis eines Tages unversehens die reale Begegnung mit dem anderen Menschen fast bedrohlich wirkt, weil sie überanstrengt, weil sie überfordert, denn alle Sinne sollen sich von Neuem auf ein Ziel richten. Man könnte annehmen, dass die Ausstattung eines Landes mit Telekommunikationsmitteln ein Indikator für den Zustand einer Gesellschaft ist. Axel Zerdik von der Freien Universität Berlin formuliert diese Theorie so: Wenn dann die Telefonsysteme verschiedene Teile der zum Teil unterschiedlichen Kommunikation innerhalb und zwischen kulturellen Räumen auf sich ziehen und verformen, dann wäre die Erwartung naheliegend, dass sich die kulturellen Unterschiede auch im Telefonsystem, in der Telefonausstattung und in der Telefonnutzung niederschlagen. Innerhalb Westeuropas kann diese Unterscheidung aber nicht prägnant nachgewiesen werden, da eine Differenzierung und Bewertung der Ausstattung sowie Nutzung und Bedeutung des Telefons in verschiedenen Ländern schwierig und ungenau sein dürfte, ist dieser Aspekt mit Vorsicht zu betrachten. Diese Faktoren sind zudem einem ständigen Wandel unterworfen. Beispielsweise will heute niemand mehr die Anzahl der Telefonanschlüsse benutzen, um den Rang der Zentralität eines Ortes zu messen, wie dies der Geograf W. Kristaller noch 1933 tat. Trotzdem zeigt sich auch hier, dass beim Telefon ein besonderer Zusammenhang zwischen Technik, wenn man diese schon nicht zur Kultur zählen will, und Kultur besteht.
Hier Baufirma Meißel und Co. Verwaltung.
Hans? Jawohl. Hier ist der Buchbinder Wanninger. Ich möchte Ihnen nur mitteilen, dass ich die Bücher jetzt fertig gemacht habe und dass ich es jetzt hinschicke oder dass ich es hinschicken soll oder ob ich die Rechnung auch dann gleich mit hingeben soll.
Da rufen Sie doch bitte Nebenstelle 33 an. Sie können gleich weiterwählen.
So tun wir gleich. Jawohl, ist schon recht. Danke, bitte.
Schon 1931 veröffentlichte Franziska Baumgarten eine Arbeit über die Psychologie des Telefonierens. Sie zeigt darin, wie sich durch das Telefon eine besondere Art der Kommunikation von späteren Autoren als Telefonkultur bezeichnet herausgebildet hat. Die besonderen Komponenten beim Telefonieren sind das Fehlen von visuellen Eindrücken, wie die Mimik und Gestik des Gesprächspartners, sowie im Gegensatz zum Brief die zeitliche Synchronität, die wenig Zeit zum Nachdenken und Formulieren der Informationen lässt. Baumgarten sieht beim Telefongespräch zum Beispiel den Wegfall von Hemmungen, die im Angesicht des leiblichen Gegenübers noch bestehen. Der Ausfall des Mimischen und Physiognomischen beim Telefongespräch bewirkt die Hemmungslosigkeit der Affekte, auf der einen Seite, ein anderer besteht darin, dass uns gerade durch den Wegfall der Reize, die auf uns aus den Blicken und Gesten anderer zuströmen, die Form zu wahren ermöglicht wird. Man kann am Telefon freundlich und unverbindlich sprechen, auch wenn man sich über den Gesprächspartner ärgert. Andererseits fällt es vielen Menschen beim Telefonieren schwerer als beim sogenannten Face-to-Face-Kontakt, da man die Reaktionen des Gegenübers schwer einschätzen kann und selber schneller reagieren muss. Gesprächspausen zum Nachdenken über einen Sachverhalt sind beim Telefon nicht vorgesehen und werden mit einer technischen Störung gleichgesetzt. Bei der Berliner Telefonstudie gaben 80% der Befragten an, dass es durchaus Situationen gibt, bei denen ein direktes, persönliches Gespräch vorgezogen wird. Der Medien- und Kommunikationswissenschaftler Ulrich Lange sieht das Telefon als direktes Medium, als schnelle Pulle, die den Alltag intensiviert und beschleunigt. Ein Elixier, das wir inzwischen brauchen, und dennoch ist es für viele schon wieder zu langsam. Diese Direktheit des Telefonierens kann zumindest für den Angerufenen störend wirken. Dieser ist in seiner aktiven Handlungskompetenz eingeschränkt. Erst wenn das Telefon abgenommen ist und ein Gesprächsabbruch unhöflich wäre, weiß er, mit wem er spricht. Ein Phänomen, das mit der Rufnummernübermittlung bei ISDN-Telefonen teilweise abgemeldet wird. Die Macht, den Zeitpunkt und Gesprächspartner zu bestimmen, hat aber weiterhin der Anrufer. neben der eigentümlichen Verbindung von Anonymität und Intimität, die das Telefongespräch von anderen Kommunikationsformen unterscheidet, entspricht das Telefon der Idealvorstellung von Allgegenwärtigkeit und Unnahbarkeit in der Bereitschaft zur Anbahnung von Telekommunikation. Die zunehmende Zahl von Anrufbeantwortern, Zerdik meint, der Begriff Anruffilter und Aufzeichnungsgerät wäre treffender, kann einerseits als Wunsch, immer erreichbar zu sein, andererseits aber auch als Abwehr gegen unerwünschte Anrufe gedeutet werden. Das Telefon ist das einzige technische Gerät in unserem Haushalt, das keinen Ausschalter besitzt. Man kann die dauernde Präsenz des Telefons nur mit Tricks umgehen, wie das Leiserstellen des Rufsignals oder die Trennung des Apparats vom Anschluss, die aber den Konventionen der Telefonnutzung widersprechen. So muss man sich wegen dem Telefon aus den Gedanken reißen lassen oder Tätigkeit unterbrechen. Mit dem Anwachsen des Telefonverkehrs wird dieses Problem wachsen. Daher ist es kaum verwunderlich, wenn die meisten Autoren, die sich mit der Zukunft des Telefons beschäftigen, der technischen Lösung dieses Aspektes Priorität geben. Frühere Generationen mussten beim Umgang mit dem Fernsprecher angeleitet werden. Paragraph 7. Hörst du nun aus dem Fernsprechkasten, den immer noch am Ohr hasten, ein Bitte rufen, musst du unten den Wegknopf halten 4 Sekunden und so zum Hören dich bereiten, wie es Vers 3 gelehrt bei Zeiten. Wie beim Umgang mit anderen Techniken, zum Beispiel Kraftfahrzeug, kommt es heutzutage eher auf die verantwortungsvolle Benutzung an. Die Möglichkeit der schnellen Erledigung von Kommunikationsbedürfnissen per Telefon führte zu einem starken Rückgang der schriftlichen Kommunikation. Das Sterben der Briefkultur wird beklagt. Kaum jemand nimmt sich noch die Zeit, Gedanken niederzuschreiben und zu verschicken. Im Gegensatz zum Brief ist das Telefongespräch schnell vergänglich. Die geäußerten Befindlichkeiten und Probleme werden meist schnell vergessen. Zukünftige Forscher werden also nur indirekte Relikte unserer Telefonkultur finden. Der Einfluss neuer Techniken wie die Verbreitung von Telefaxgeräten und der E-Mail-Verkehr könnten hier aber noch Veränderungen bewirken.
Na, geht es.
Hier Baufirma Meisel und Company.
Ja, das Ding ist hier, wer ist dort?
Hier Baufirma Meisel
und Company. Ich hab's den anderen jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich möchte Ihnen nur das jetzt mitteilen, Fräulein, dass ich die Dingbücher fertig jetzt habe. Und ob ich die Bücher da zu Ihnen hinbringen soll oder hintrage. Und die Rechnung soll ich dann vielleicht eventuell auch gleich mitschicken, wenn Sie es erlauben.
Ja, einen Moment mal. Ich verbinde Sie mit Herrn Ingenieur Plaschek.
Wie?
Herr Ingenieur Plaschek?
Ja, hier ist die Bau... Hier ist der... Wer ist dort? Hier ist der Buchbinder Wanninger. Ich möchte Ihnen nur und der Firma mitteilen, dass ich jetzt die Bücher da fertig gemacht habe, die 12 Stück, und ob die Bücher dann alle zu Ihnen hinkommen sollen, dass ich es hintrage und wo ich die Rechnung auch hin offerieren sollte, bitte zu Ihnen.
Ja, da weiß ich nichts davon.
So?
Fragen Sie doch mal bei Herrn Architekt Klotz an. Einen Moment,
ja,
mal,
bitte
schön.
Die Auswertung von Studien über Gesprächsinhalte ist schwierig, da die subjektive Wertung zur Verfälschung führt. Objektivere Methoden sind nicht vereinbar mit dem Datenschutz. Bei der Berliner Telefonstudie wurden als Gründe für aktive Anrufe unter anderem angegeben, wobei Mehrfachnennungen möglich waren, Informationen gesucht, 39,1%, Verabredung treffen, 33,1%, Probleme lösen, 26%, besonderes Ereignis, 21,2%, Langeweile wird nur von 6% als Motiv angegeben. Sind aber Gründe wie nach neuen Fragen 51,4% oder wollte Stimme des anderen hören 16,1% nicht Vorwände für Anrufe aus Langeweile? Untersuchungen von Telefontreffs oder Partylines, den Vorläufern des Internetchats, bei denen mehrere Teilnehmer, die eine bestimmte Nummer wählten, miteinander sprechen konnten, zeigen einerseits den Bedarf nach dem Telefon als Unterhaltungsmedium, andererseits auch den Mangel an Gesprächsthemen. Dass Gesprächsinhalte durch die Kultur beeinflusst werden, zeigt eine Untersuchung der Gesprächspartner und Inhalte von Hausfrauen in Tokio und New York, die erhebliche Differenzen zeigt. So tauschen japanische Hausfrauen am liebsten Neuigkeiten aus dem Familienleben aus. In den USA spricht man dagegen eher über Gesundheit und Freizeit und Mode. Auch im Lebensumfeld von Kindern in Industrieländern ist das Telefon voll integriert. Es dient vorwiegend zur Koordination von Verabredungen. Sie erlernen dabei schon früh die Rituale der Telekommunikation. Zu diesen Ritualen gehört die Konvention des Sprechaktes. Lange Zeit war die Telefonsprache vom Motto »Fasse dich kurz« geprägt, wie dieser Spruch aus dem Jahre 1884 zeigt. Zu langes Sprechen bringt Schaden, den ganzen Anschlusskameraden. Die Kürze, so des Witzes Seele, daher beim Fernspruch niemals fehle. Es entstand eine regelrechte Kurzsprache. Zum Beispiel »Hallo, hier Müller« oder »Moment, ich verbinde«, die man nur am Telefon verwendet. Dazu kommen Rituale der Einleitung, Kontaktsicherung und Gesprächsbeendung. Mit der Verbreitung von Handys haben sich diese Rituale teilweise geändert. Telefongespräche haben daher für Linguisten eine große Bedeutung, sind aber im Detail noch kaum untersucht.
Was ist der für Nummer? Hier?
Architekt Klotz?
Ja, hier ist der Buchbinder Wanningen. Wanninger, ich möchte dem Herrn Ingenieur nur das jetzt mitteilen, dass ich die Bücher jetzt schon fertig gemacht habe. Und ob ich die Bücher jetzt hinschicken soll zu Ihnen, weil ich die Rechnung auch gleich mit dabei habe. Und würde ich dann auch gleich, dass es dazu geht vielleicht.
Ja, da fragen Sie am besten Herrn Direktor selbst, der ist aber jetzt nicht in der Fabrik.
Wo ist er nachher?
Ich verbinde Sie gleich mit der Wohnung.
Na.
Die Einführung neuer Techniken im 19. Jahrhundert hat unser Leben und unsere Zivilisation entscheidend verändert. Raum-Zeit-Dimensionen haben sich seitdem erheblich verringert oder sind, wie beim Telefon oder anderen Informations- und Kommunikationstechniken, gänzlich geschmolzen. In der Euphorie des angefangenen 20. Jahrhunderts zog Kathy 1922 eine Parallele zur Evolutionsbiologie.
Wir sind belehrt worden, dass die Zellen, die das Nervensystem bilden, die letzten Formen der Weiterentwicklung des tierischen Organismus aufwärts sind und dass der Grad ihres Ineinandergreifens und ihrer Unterscheidungsfähigkeit den Maßstab abgibt, um den jeweiligen Stand des Entwicklungsprozesses zu bestimmen. Ich habe immer das Gefühl gehabt und es auch zum Ausdruck gebracht, dass die Schaffenden auf dem Telefongebiet demnach mit einer hohen Aufgabe betraut sind. Sie müssen die edlen Nerven aufbauen, die das Nervensystem des Volkes bilden.
Die starke Verbreitung und Nutzung in unserer Gesellschaft zeigt, wie abhängig wir inzwischen von diesen Nervensträngen geworden sind. Bei einer Untersuchung in Japan, ob das tägliche Leben durch den Ausfall des Telefons für 4 oder 5 Tage gestört würde, antworteten 40,8% sehr gestört, 36,6% ziemlich gestört, 16% nicht sehr schlimm und nur 5,5% fanden es fast gar nicht schlimm. Josef Forpe meint daher, dass das Telefon zum dinglichen Ausdruck der vorhandenen sozialen Struktur geworden ist und ihre materielle Verfestigung vollzieht. Es ist daher kein Wunder, dass das Telefonieren, diese Alltagsbeschäftigung von der Masse, als etwas Verständliches, zu unserer Kultur gehörendes betrachtet wird. Primär gesehen ist das Telefon nichts anderes als ein Werkzeug oder eine Maschine. Betrachtet man das Telefon aber nach der These von Karl Hörning, Technik lässt sich nicht mit dem Umgang mit ihr trennen, bekommt das Telefon die Dimension eines Kulturguts. Die Kultur bestimmt, wie die Spielräume der Technik genutzt wird und sich verbreitet. Andererseits kann es auch Zurückkopplungen kommen, wobei die Technik verändernd auf die Kultur wirkt. Die schon besprochenen Veränderungen und Einflüsse des Telefons, wie auch die besondere Bedeutung des Telefons im Film und Literatur, zeigen diese Wechselwirkungen. Betrachtet man definitorisch die Kultur und Technik als getrennt, würde das Telefon wahrscheinlich zur Schnittmenge gehören.
Ich sitze gern im Wirtshaus am wirtshäuslichen Herd. Dort sitz ich wie bei mir zaus und werde nicht gestört. Der Wein wird schön älter, in meine Kehle fällt er. Der Kaltere wird kälter, so wie es sich gehört. Ich lese nicht in Journalen, ich red mit keiner Frau. Für die müsst ich noch zahlen, dazu bin ich zu schlau. Wenn ich Inspiration such, Gesellschaftsliaison such, lese ich das Telefonbuch, dort find ich das genau. Alle meine Freunde stehen drin, und zwar auf Seite V. Wondrak, Wortel, Wiplaschil, Wojtech, Wozek, Wimlatil, Viora, Brabel, Brtilek, Wiklasch, Bratzek, Wichnalek, Breka, Wrba, Wikut, Dill, Wrablicz, Wutzem, Wiskoczil, Wocheteczka, Wukelicz, Wrtatko, Wukazinowicz, Worak, Wondru, Worliczek, Woralek, Woznik, Wolek, Wrubel, Wrtl, Wotru, Bawoceny, Lek, Wrinis, Wostarek. Wrtalaun, Witlaczil, Wrcalaun, Wislaczil, Wołk, Wotipka, Biczyzal, Wradzdyl, Wrana, Wimetal, Wrbicki, Wrbecki, Wranek. Mein Name gefällt mir nimmer, ich heiße nämlich Brischt. Mein Freund, sein Name ist schlimmer, der arme Kerl heißt Skrischt. Wir schniegeln die Gesichter und gehen zum Richter. Der Richter sagt des Richter, denn ihm ist das ja wurscht. Ich buchstabier meinen Namen, dem Richter sein Kommi. Und sag, schauen's bei die Damen, ist schwer meine Strategie. Der Richter war sehr freundlich und sagt, na ja, wahrscheinlich, ihr Name ist ja peinlich, da hab ich Sympathie. Wie wollen Sie denn jetzt heißen? Da sag ich, na was glauben Sie? Wondrak, Wortel, Wiplaschil, Wojtech, Wozek, Wimlatil, Viora, Brabel, Wrtilek, Wiklasz, Wracek, Wichnalek, Wreka, Wrba, Wikudil, Wrablicz, Wucem, Wiskoczil, Wocheteczka, Wugelicz, Wrtatko, Wukazinowicz, Worak, Wondru, Worliczek, Woralek, Wozmik, Wolek, Wrubel, Wrtl, Wotru, Bawocenilek, Wrinis, Wostarek. Wrtala, Witlaczil, Wrcala, Wislaczil, Wołkowo, Tipka, Wiczyzal, Wradzil, Wrana, Wimetal, Wrbicki, Wrbecki, Wranek. Meine Frau geht mich betriegen und glaubt, dass ich nix schmeck. Jeden Abend tut sie liegen in Plätterneck um Seck. Der Plätterneck ist ein Trottel, meine Frau ist ein Kokottel. Sie gehen zusammen ins Hotel, damit ich's nicht entdeck. Doch ich hab's bald begriffen und nimm mir auf Kredit an teuren Detektiven, was folgt auf Schritt und Tritt. Und schon zwei Wochen nachher kommt der große Macher und sagt, dass ich nicht lach, Herr, der Plätterneck ist nicht. Jetzt halten Sie sich geschwind wo an, die Frau betrügt sie mit. Wondrak, Wortel, Wiplaschil, Wojtech, Wozek, Wimlatil, Viora, Brabel, Wrtilek, Wiklasz, Wracek, Wichnalek, Wreka, Wrba, Wikudil, Wrablicz, Wucem, Wiskoczil, Wocheteczka, Wukilicz, Wrtatko, Wukazinowicz, Worak, Wondru, Worliczek, Woralek, Woznik, Wolek, Wrbl, Wrtl, Wotru, Bawocenilek, Wrinis, Wostarek. Wrtalaun, Witlaczil, Wrcalaun, Wislaczil, Wołkowo, Tipka, Wiczyzal, Wradzdyl, Wrana, Wimetal, Wrbicki, Wrbecki, Wranek, Wawirka, Wawerka, Weblek, Wopalka.
Die erste Radiosendung, die über den Äther geschickt wurde, kam am 29. Oktober 1923 aus dem Haus der Schallplattenfirma Vox, Potsdamer Straße 4, Berlin. Der Rundfunk in seiner ersten Phase sendete hauptsächlich mit viel Ausdruck vorgetragene Texte, Literatur, Gedichte, Theater und Vorträge. Natürlich wurde auch Musik gesendet, Konzerte, Opern und Kaffeemusik und das alles live. Aber wenn man sich diese Auswahl betrachtet, muss man zu der Feststellung kommen, das Radio gab lediglich schon bestehende Sprach- und Wortkünste wieder oder imitierte sie. Es bestand noch nichts, das eigens für das Medium Radio gemacht wurde. Brechts intensive Auseinandersetzung mit dem Rundfunk beginnt erst spät und wird von der Machtergreifung der Nazis jäh gestoppt. Wie die meisten Autoren zur Zeit der Weimarer Republik hat auch Brecht zunächst Berührungsängste mit dem neuen Medium. Jeder weiß, der Rundfunk zahlt schlecht und will man seine Literatur überhaupt für dieses Radio hergeben? Brecht beginnt erst 1927 mit dem Radio in Kontakt zu treten. Er entwickelt im Laufe der Zeit eine ganz eigene Vorstellung von dem, was Radio sein soll und verfasst etwas, was man heute als Medientheorie bezeichnen würde. Musik. Kernstück von Brechts Radiotheorie ist der 1932 verfasste Artikel Rundfunk als Kommunikationsapparat, Rede über die Funktion des Rundfunks. Der Inhalt dieses Artikels ist der Rundfunk, was er in der Gesellschaft leistet und was er leisten sollte. Für Brecht war der Beginn des Radios ein ganz eigentümliches Geschehen. Die Gesellschaft war noch nicht bereit für den Rundfunk. Nicht die Öffentlichkeit hatte auf den Rundfunk gewartet, sondern der Rundfunk wartete auf die Öffentlichkeit. Man hatte nun die Möglichkeit, allen alles zu sagen. Nur leider hatte man eigentlich gar nichts zu sagen. Brecht vergleicht diese Situation des jungen Radios mit Herstellungsmethoden, die sich angstvoll nach Rohstoff umsehen. Dieser Vergleich ist Zeugnis für Brechts marxistisch geprägte Ausdrucksweise, und Brecht eröffnet dem Marxismus nicht nur seine Ausdrucksweise, sondern möchte den Rundfunk im Sinne des Sozialismus verändern. Auch wenn dieses Vorhaben eine Utopie bleiben sollte. Aber Brecht stellt generell politische Ansprüche an das Radio. Rundfunk sollte ein Kommunikationsapparat zwischen Regierenden und Regierten sein. Das Zentrum der Medientheorie ist jedoch die Bezeichnung des Lebenszwecks des Radios, der darin bestehen soll, zu einem Kommunikationsapparat umgewandelt zu werden. Radio soll nicht weiterhin als bloße Verschönerung des öffentlichen Lebens fungieren oder ein Distributionsapparat, ein Verteilungsapparat bleiben. Für Brecht wäre Radio der großartigste Kommunikationsapparat, wenn er nicht nur raussenden würde, sondern auch empfangen könnte. Sozusagen die Radioten, also alle Menschen, die Radio hören, in die Gestaltung des Radios mit einbeziehen. Kann man denn den Hörer auch noch anders als durch das Radio hören in den Prozess von Radio mit einbeziehen? Brecht schreibt mehrere Radiostücke, in denen er demonstriert, wie seine Radiotheorie umgesetzt werden kann. Dazu zählen unter anderem die Stücke Der Lindbergh-Flug, der später in Ozeanflug umbenannt wurde, und Das Badener Lehrstück vom Einverständnis, um nur einige zu nennen. Brechts Lehrstücke waren mehr für ein Theater der Zukunft in einem sozialistischen Staat geschaffen, in dem die Zuschauer nicht mehr nur Anwesende, sondern Mitwirkende sein sollten. Brecht war darum bemüht, seine Theorie mit der Realität zu konfrontieren, sprich in die Praxis umzusetzen. Ihm genügt es nicht, eine Theorie aufgestellt zu haben. Nein, er wollte allen zeigen, wie diese Theorie funktionierte. Und vielleicht setzte Brecht selbst seine Theorie um, damit die Welt sie nicht falsch verstünde. Brechts erstes Radiostück, Der Lindbergh-Flug von 1928 bis 1929, ist ein Versuch, seine eigene Vorstellung von Radio vorzustellen oder umzusetzen. Im Allgemeinen sollen Brechts Radiostücke den Hörer zum Mitspielen, zum Mitmachen bewegen. Aber wie stellt er sich das vor? In der öffentlichen Generalprobe des Lindbergh-Flugs wurde durch das Bühnenbild verdeutlicht, wie Brecht sich eine Einbindung des Hörers in den Prozess des Radio vorstellte. Auf der einen Seite der Bühne stand der Chor und auf der anderen saß ein Mann an einem Tisch. Der Mann sang die Rolle des Lindbergh. Der Chor sollte nun die Wellen, den Klang aus dem Radio darstellen und der Mann am Tisch den Hörer zeigen, wie er zu Hause vor seinem Apparat sitzt. Der Hörer vervollständigte das Stück, das er selbst im Radio hörte, indem er den fehlenden Part des Lindbergh übernahm und diesen sang. Dieses Moment war es, was Brecht gelungene Radiokunst nannte.
Aufforderung, Vorstellungsfest nieder.
Introduction of the American Airman, Mr. Charles Lindbergh.
Présentation de l'aviateur Charles Lindbergh.
Mein Name ist Charles Lindbergh. Ich bin 25 Jahre alt. Mein Großvater war Schwede. Ich bin Amerikaner. Meinen Apparat hab ich selber ausgesucht. Fliegt 210 Kilometer über Stunde. Sein Name ist Geist von St. Louis. Die Reifenfragwerke in San Diego haben gebaut in 60 Tagen. Ich war dabei 60 Tage. 60 Tage habe ich in meine Tanken mein Flug ein Teich geglückt. Ich fliege allein, statt eines Mannes nehme ich mir Benzin mit. Ich fliege allein in einem Apparat ohne Radio. Ich fliege mit dem besten Kompass. Drei Tage habe ich gewartet auf das Wetter, aber die Berichte der Wetterwarten sind nicht gut und werden schlechter. Nebel über den Küsten und Sturm über den Meer. Aber jetzt brauche ich die Gläser, jetzt heil ich euch. Ich habe es.
Des Fliegers in New York zu seinem Flug nach Europa.
Mr. Charles Lindbergh start in New York on his flight to Europe.
L'aviateur Charles Lindbergh prend son vol à New York pour atteindre l'Europe.
Den Kopf zu berühren, versiegeln, eine wasserdichte Schachtel mit Zünd und Hölzern, eine große Kanne Wasser und eine Feldflasche Wasser, fünf eiserne Rationen Konserven von der amerikanischen Armee, jede ausreichend für einen Tag. Eine Pappe, ein Gummiboot. Jetzt fliege ich vor zwei Jahrzehnten der Mann der Jugend wurde gefeiert. Ein lumpige 30 Kilometer
selbst hat seine Radiotheorie als Utopie bezeichnet. Es sind einige Aspekte an seiner Theorie, die heute durchaus ihre Gültigkeit bewahrt haben. Ein kleiner Teil hat es sogar bis in die Praxis geschafft. Aber vor allem sind heutzutage Teile aus Brechts Kritik dringlicher denn je. Radio dient in erster Linie, um mit Brechts Worten zu sprechen, zur Verschönerung des Alltags. Das Radio ist Teil der riesigen Unterhaltungsmaschinerie. Ständig wiederholte Musiktitel, Singleshows, Werbeblocks, Klatschmagazine, Morgenmagazine und jede Menge mehr an Sendungen, in denen immer wieder die gleiche substanzlose Unterhaltung geboten wird. Hier ist zu bemerken, dass sich das Programm seit Brecht sehr stark gewandelt hat. Was früher einen Großteil der Sendung ausgemacht hat, Theaterstücke, Hörspiele, Literatur und Lesungen, Nachrichten, also ein Großteil an Kultur, wird heute von Dudelfunk verdrängt. Eine weitere Funktion des Radios ist nach wie vor, ein Distributionsapparat zu sein. Radio verteilt Informationen, Nachrichten, Kinotipps, Berichte über bestimmte Ereignisse und kulturelles Geschehen. Aber wie steht es mit dem Radio als Kommunikationsapparat? Das Beispiel von Brechts Ozeanflug scheint tatsächlich eine Utopie geblieben zu sein. Ich kenne keine Sendung, die Opern, Theaterstücke oder sogar Kammermusik mit einem fehlenden Part oder besser gesagt ohne die komplette Besetzung ausstrahlt. Und ich frage mich an dieser Stelle, wer Spaß daran hätte, alleine vor dem Radio zu sitzen und beispielsweise einen Text zu rezitieren. Ein geselliger Abend wird das jedenfalls nicht, aber man könnte das auch zu zweit oder dritt machen, aber dann braucht man das Radio eigentlich nicht mehr. Kommunikation kann auf einer anderen Ebene stattfinden, nämlich im direkten Austausch von Hörer und Redaktion bzw. Moderator. Man müsste auf schon bestehende Kommunikationsmöglichkeiten im Radio zurückgreifen. Die wären zum Beispiel das Telefon oder ein Interview, das dann nicht im Telefon geführt wird, sondern zum Beispiel vor Ort bei irgendwelchen Leuten zu Hause. In sehr vielen Radiosendungen kann sich der Hörer mit einem Telefonat an der Sendung beteiligen, zum Beispiel an Gewinnspielen. Und was ist mit der Sendung Unterwegs in Hessen? Wird der Hörer nicht auch intensiv in das Radiogeschehen mit einbezogen, wenn das Radio direkt zu ihm nach Hause kommt? Diese Kommunikationsformen sind jedoch nicht flexibel genug. Die Kommunikation ist stark gelenkt. Es gibt nur bestimmte Zeiten, in denen der Hörer als Telefonpartner in die Sendung geschaltet wird. Und eine Beteiligung des Hörers am Radiogeschehen wird im konventionellen Radio nur zugelassen, wenn es in die Konzepte passt. An dieser Stelle möchte ich eine weitere Feststellung Brechts auf die heutige Radiolandschaft ausweiten. Denn wie mir scheint, befinden wir uns heute in keiner anderen Situation wie damals. Wir können allen alles sagen, nur leider haben wir gar nichts zu sagen. Hierbei möchte ich jedoch eine kleine Einschränkung machen. Nach meiner Auffassung gibt es sogar eine ganze Menge zu sagen. Und wenn man sich in der Frankfurter Radiolandschaft umsieht, existiert sogar ein kleiner Bruchteil an Sendungen, die wirklich etwas sagen. Nur leider existiert auch der expandierende Großteil der Radiosender und Sendungen, die leider gar nichts sagen. Ich denke, es lohnt sich, über Brechts Radiotheorie nachzudenken. Der Vergleich zwischen den Anfängen des Radios und unserem heutigen Radio lohnt. Es hat sich doch eine ganze Menge verändert, aber die ganz fundamentalen Kritikpunkte haben sich erhalten. Vielleicht muss man zu dem Schluss kommen, dass Radio kein Kommunikationsapparat ist, obwohl es ausschließlich durch Sprache, der Basis der Kommunikation, funktionieren kann. Die zweite Möglichkeit wäre die Feststellung, dass in unserer Radiolandschaft ein Kommunikationsdefizit besteht und vielleicht der Wille, dies zu ändern.
Das war ein Beitrag von Helen Seid, die heute leider nicht bei uns sein kann, weil sie definitiv was Besseres vorhat.
I'll just remember.
Naja, sie ist zu Hause und kümmert sich um ihr neugeborenes Kind. Ich finde, das ist definitiv ein besserer Plan, als im Radiosender zu sitzen.
Just remember to forget you. Just remember to forget you. I'll just remember to forget you. Laugh a little like you. Smile.
I should know what I'm doing, but I don't.